liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an den mobilen und feststehenden Zuhörgeräten, kann man auch sagen. Wir scherzen ja schon ein Weilchen rum, weil wir sind in bester Stimmung. Es naht die Sommerpause und so schön wir unsere Arbeit finden und das Programm auch gerne machen, freuen wir uns auch immer auf schöpferische Pause und aufs Lesen während der Sommerpause, für das wir dann besonders viel Zeit haben. Und deswegen machen wir auch hier wieder unser Sommerspezial, den Podcast Innenstadtmonolog mit ganz viel Empfehlungen von uns aus dem Literaturhaus, von
Elina Schäfler,
Sophie Wehner,
Katrin Dittmer und unseren beiden Gästen Konrad Baumer und Friede Schur, die BuchhändlerInnen unseres Vertrauens sind und uns auch mal ganz tolle Sachen empfehlen, weil wenn man in dem Bereich arbeitet, fragen sich ja Leute manchmal, woher kriegst du eigentlich deine Literaturempfehlung? Und die kommen natürlich so in der Branche angeflogen, aber es ist auch wichtig, ab und zu eine örtliche gute Buchhandlung aufzusuchen und zu schauen, was man da anbietet und was einem dort vielleicht geraten wird.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung.
Wir fangen aber an mit Sophie, die auch, wir haben jeder zwei oder drei Bücher mitgebracht, also der Tisch liegt ziemlich voll hier und du hast was dabei, Sophie.
Ja, als erstes möchte ich, ich scheue mich im Umgang mit Superlativen, wie Hajo Friedrichs gesagt hat, aber ich glaube, es ist doch ein klassischer Sommerroman eigentlich, ein klassischer Sommertext. Ich habe nämlich mitgebracht von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, also ein Roman, der 1955 schon erschienen ist, ein wahrer Klassiker auch in seinem Alter, aber der immer noch ganz viel Freude macht und mein Exemplar hat zahlreiche Sand- und Sonnencreme- und Salzwasserspuren schon mitbekommen, aber das macht es eigentlich erst so richtig schön. Ich habe es jetzt in Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal gelesen, ich glaube das dritte oder vierte Mal, und man entdeckt doch irgendwie auch immer wieder neue Sachen. Also falls jemand die Geschichte noch nicht kennt, was gar keine Schande ist, es geht um die besagte Hauptfigur Mr. Ripley, also um Tom Ripley, der eigentlich als ein Nobody im Roman anfängt, in New York in einer Untergrundkneipe, so ein bisschen zwielichtige Versicherungsgeschäfte macht, in einem Kellerloch in der Bronx wohnt, in einer geteilten Wohnung. Und der wird angesprochen, er hat erst Sorge, dass die Polizei hinter ihm her ist und ihn jetzt endgültig aufgreifen will für seine zwielichtigen Geschäfte. Er wird angesprochen von Herbert Greenleaf, dem Vater von einem jungen Mann, den er tatsächlich eigentlich nur sehr flüchtig kennt, wo er dann aber behauptet, ein guter Freund von ihm zu sein, nämlich von Richard Greenleaf und irgendwann im Folge nur noch Dickie genannt, der in Europa lebt, in Italien, in Mongibello, in einem kleinen Ort in der Nähe von Neapel und dort so als reicher Mensch in den 50ern so macht, was man in Italien eben als reicher Mensch in den 50ern so macht, nämlich ganz viel am Strand sitzen und ganz viel Gin Tonic trinken und in schönen Palazzi wohnen. Und dieser Herbert Greenleaf möchte nun aber gerne, dass sein Sohn zurückkehrt nach Amerika, da er nämlich die Werft übernehmen soll. Und diesen Auftrag gibt er Tom Ripley. Er soll nach Italien fahren als jemand, der nicht weiter als von Boston nach New York gekommen ist und dort eben Dickie Greenleaf dann zur Rückkehr nach Amerika bewegen. Das ist so die grobe Storyline. Und im Folge dessen passieren dann zwei Morde, allerdings auch erst nach 150 Seiten. Im wahren Hitchcock-Stil braucht man also ein bisschen, bis da jemand da niedergestreckt wird, und eigentlich passiert das auch so beiläufig, dass man beim ersten Mal gar nicht darüber nachdenkt, dass es tatsächlich ein Kriminalroman ist, sondern vielleicht eher eine Charakterstudie der Hauptfigur. So habe ich es jetzt beim letzten Mal auch nochmal gelesen. Ein Buch, was ich, selbst wenn man vielleicht einen der multiplen Verfilmungen, zum Beispiel 1960 mit dem wunderschönen Alain Delon als Ripley, das muss ich dazu sagen, also das lohnt sich, sich das allein für Alain Delon anzugucken, oder auch von 1999 mit Matt Damon in der Hauptrolle, also als Ripley und Jude Law als Dickie Greenleaf auch beide ästhetisch anzuschauen, aber auch die aktuelle Netflix-Verfilmung von 2024 ist total empfehlenswert, die das als Miniserie erzählt. Selbst wenn man eine von diesen Verfilmungen vielleicht kennt oder auch alle, lohnt es sich total, es nochmal zu lesen, weil es ist hauptsächlich aus Ripleys Perspektive erzählt, aber doch auch nicht ganz. Und das merkt man dann, wenn man es nochmal liest oder wenn man es aufmerksam beim ersten Mal liest, nämlich dass er dann irgendwann, nachdem er seinen ersten Mord begeht, ganz beiläufig sagt, er hat da schon ganz oft drüber nachgedacht, jemanden umzubringen. Und dann denkt man, Moment, das hast du mir doch aber noch nie erzählt. Also es ist auch total unzuverlässig erzählt, aber das ist auch ein großer Spaß daran, dass man merkt, wie Highsmith auch mit den LeserInnen spielt und ganz viel Sympathie für diesen Ripley hat, was natürlich ein totales Novum in der Zeit für einen Kriminalroman war, ein charmanter Mörder, was ist das denn? Nachdem man Humphrey Bogart als harten Hardboiled-Detective in den ganzen Schwarz-Weiß-Filmen eigentlich nur kannte. Lohnt es sich aber auch heute irgendwie immer noch, das zu lesen. Es sind ganz tolle Italien-Beschreibungen drin, da fühle ich mich immer berufen, das anzupreisen. Also ich habe mit großem Vergnügen gelesen und es ist nicht so, es ist ein Kriminalroman, aber es plätschert nicht so vor sich hin, sondern es ist trotzdem auch psychologisch und fast so ein bisschen eine verrückte Form von Bildungsroman. Am Ende macht er dann lauter intellektuelle, gelehrte Anspielungen, die man auf Seite 5 von ihm niemals erwartet hätte. Also er macht sich. Ohne zu spoilern, er macht sich.
Ja, vielen Dank, Sophie. Patricia Highsmith ist ja unbenommen eine der berühmtesten und besten Autorinnen englischer Sprache, amerikanischer Autoren. Und du stützt mit dem, was du eben erzählt hast, nochmal diese These, die ich auch habe, die ich aber keineswegs alleine habe, dass der Kriminalroman eigentlich der Gesellschaftsroman des 20. Jahrhunderts war.
Ja.
Von dir haben wir jetzt auch noch gehört, dass das auch noch ein Bildungsroman ist. Also Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley. Ich erinnere mich auch noch gut an Leute, die an die Tür klopfen. Das habe ich nur einmal gelesen bisher. Ich möchte es auch gerne nochmal wieder lesen. Auch ein Buch, was mich verändert zurückgelassen hat.
Sonst auch sehr empfehlenswert. Zwei Fremde im Zug. Ihr erster Roman, der natürlich auch von Hitchcock verfilmt wurde. Also da gibt es viel zu entdecken.
Die kriegt man auch alle noch. Das ist ja das Schöne, die Urgenes Verlag immer noch nach wie vor Patricia Highsmith. Und Friede, du hast auch ein Buch dabei von jemandem.
Ich habe heute witzigerweise auch hier nur sozusagen Olle Kamel mitgebracht, wobei ich dazu sagen muss, das erste Buch, was ich vorstellen möchte, ist gerade erst erschienen. Es ist aber 1932 schon verfasst worden und jetzt erst nach fast 90 Jahren rausgekommen. Und zwar ist es von Sebastian Haffner, Abschied, Roman steht drauf. Ich finde fast, es wirkt kürzer als ein Roman. Roman wirkt fast zu viel dafür. Ich glaube, es ist von der Familie eine Zeit lang zurückgehalten worden, weil Sebastian ja ein sehr anerkannter Historiker gewesen ist. Und dieses Buch wirkt einfach so wahnsinnig jugendlich und verliebt, dass es nicht so richtig zu dieser gewichtigen Person gepasst hat wahrscheinlich. Und man da lange irgendwie gezögert hat, ob das veröffentlicht werden soll oder nicht. Und jetzt hat man es gemacht. Und es ist eine autobiografische bzw. autofiktionale Geschichte. Es geht um Raimund Pretzel. So hieß der Autor selbst auch früher. Und auch die anderen Personen im Roman sind größtenteils historisch belegt. Raimund ist super verliebt in Teddy. Teddy hat er kennengelernt in Berlin. Und Teddy ist super cool und ist nach Paris gegangen, um da an der Sorbonne zu studieren. Und er hat dann das Glück, dass er für 2 Wochen hinfahren kann. Und als er da ist, merkt er, Teddy ist nicht nur cool, sondern sie hat auch so eine richtige Entourage. Alle lieben sie, alle um sie rum lieben sie. Und der Roman spielt in den letzten 24 Stunden oder ein bisschen mehr, bevor er wieder zurückfahren muss nach Berlin, und handelt einfach von dem langen Abschied von ihr und von der Stadt Paris. Es geht um diese Gruppe von Freunden, die in Saint-Germain und in welchen Hotels leben und Partys, wilde Partys feiern. Es wird geraucht und getrunken und gegessen und den Boule Miche auf und ab flaniert. Also für alle, die Paris lieben, ist da auch einiges an Paris drin. Und ist einfach eine Herzschmerzgeschichte vom Allerfeinsten. Also eignet sich wirklich gut zum im Sommer wegschmücken. Natürlich ist es super tragisch auch zwischendurch. Das wirklich Interessante für mich war jetzt beim Lesen vor allem die Tatsache, dass wir ja natürlich wissen, was direkt in der Zeit danach passiert ist. Also es spielt auch 1930, glaube ich, ungefähr. Und man erwartet ja mit dem ganzen historischen Wissen, das man hat, dass die ganze Zeit das irgendwie Vorahnungen zutage treten oder so. Aber es ist eigentlich nicht so. Man merkt halt, für Teddy ist Berlin so dieses Dumpfe, wohin sie auf keinen Fall zurück will. Was Raimund natürlich total enttäuscht, weil er darauf gehofft hat, dass sie zurück will. Paris ist cool, Paris ist wild, Deutschland ist irgendwie uncool. Und es endet natürlich auch irgendwie in dem Abschied auf dem Bahnsteig, das Ganze. Ja. Also auf jeden Fall großer Lesetipp. Ist eine große Überraschung gewesen für mich auch, dass Sebastian Haffner als Historiker dieses jugendlich frische Buch geschrieben hat. Und
das ist ja auch schon auf der Bestsellerliste ziemlich weit oben, was mich überrascht und auch wieder nicht überrascht. Ich kenne Sebastian Haffner noch aus dem Fernsehen, als alles noch schwarz-weiß war und er eine ziemlich ernsthafte Zeitgeschichtssendung machte, und habe ihn damals als einen konservativen älteren Herrn in Erinnerung und habe aber dann natürlich auch, als ich später mehr geschaut habe, was er alles geschrieben und gemacht hat, gemerkt, was das für ein interessanter, wacher und auch zeitkritischer Geist war. Toll, dass man dieses Buch jetzt hat.
Ja, ich habe es auch gelesen und ich kann nur sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass es auch in vieler Hinsicht mit meinen Erwartungen gebrochen hat. Also wie du auch sagst, dass man die ganze Zeit denkt, das ist 1930, ist 1931, ihr seid in Paris, ihr seid dem Untergang geweiht. Das passiert überhaupt nicht. Diese Menschen denken über ganz andere Dinge nach. Und das ist, da lernt man viel, wenn man das versteht, glaube ich, dass nicht 1930 alle den ganzen Tag an Hitler gedacht haben, sondern dass man auch vielleicht einfach traurig war, dass man jemanden mag, der einen nicht so dolle zurück mag. Und das ist trotzdem stilistisch auch sehr stark. Also ich finde, es ist nicht nur so eine Briefmarkengeschichte, sondern es ist trotzdem auch sehr lesenswert.
Ja, auf jeden Fall.
Wir sprechen uns ja immer gar nicht ab, was wir für Bücher mitbringen und stimmen das nicht weiter ab, sondern jeder guckt so, gucken nur, dass wir keine Doppler haben. Und lustigerweise habe ich auch ein Buch dabei, was nicht neu ist, nämlich von 1984 von Joan Didion, Demokratie. Das habe ich aber auch erst vor kurzem gekauft, denn es ist in einer neuen und übrigens ausgezeichneten Übersetzung von Antje Ravik-Strubel jetzt 2024 erst erschienen, also gerade mal letztes Jahr. Und ich habe danach gegriffen, weil ich Joan Didion kenne mit dem Buch, mit dem sie, glaube ich, auch in Deutschland den meisten Erfolg hatte, das Jahr des magischen Denkens, was autobiografisch erzählt ist, aber hier Demokratie, das ist einer ihrer 5 Romane. Und der spielt in den 50er, der spielt in den 70er Jahren vor dem Hintergrund des endenden Vietnamkrieges. Und zwar ist das, also dieses Personal dieses Romans ist auch ganz erstaunlich und um nicht zu sagen erschreckend. Es geht um einen Waffenhändler und um seine Geliebte oder Liebhaberin, die gleichzeitig die Frau eines Präsidentschaftskandidaten ist. Und es spielt also, es geht um die Familiengeschichte, vor allen Dingen auch die der Frauen. Es spielt auf Hawaii, in New York und Jakarta. Es geht natürlich nicht nur um Waffen, auch um Drogen, am Ende sogar auch noch um Mord. Aber es geht vor allen Dingen eben um diese intensiven Figurenporträts, die etwas über die amerikanische Gesellschaft, die US-amerikanische Gesellschaft erzählen. Und deswegen fand ich auch mit diesem vielleicht fast sarkastisch-ironischen Titel Demokratie, gerade jetzt kommt dieses Buch auch nochmal zur rechten Stunde. Und ich finde ganz schön, was Antje Ravik-Strubel in einem Interview selber gesagt hat, dass bei Didion es ja auch immer der Fall sei, dass es diese Verpflichtung gäbe, von den Schwachstellen und Schattenräumen zu reden, wenn man denn in einer Demokratie leben will, und daran erinnert auch dieser Roman wieder, sagt sie. Und ich kann den also nur empfehlen. Ich liebe allerdings auch Joan Didions Stil. Sie ist ja auch Journalistin gewesen, Reporterin gewesen. Sie hat den Sie gilt als Mitbegründerin des sogenannten New Journalism und hat so eine ganz klare Sprache, die auf den Punkt kommt, was Schnörkelloses und trotzdem so ausdifferenziert und schafft sich so tolle Bilder. Also es ist immer ein Genuss, Joan Didion zu lesen und hier besonders jetzt eben nochmal empfohlen, Demokratie.
Ich bin auch ein großer Joan Didion-Fan und mag super gerne auch The White Album zum Beispiel oder hier Blaue Stunden. Da ging es ja auch um den Tod ihrer Tochter. Auch sehr tragisch, aber sehr sehenswert ist auch die Netflix-Dokumentation. Die Mitte wird nicht halten, ja, glaube genau. Ich. Super. Auch ganz großartig. Alle, die Netflix haben, ohne Werbung bitte, sie, schaut da unbedingt mal rein, um sich dieser Autorin auch zu nähern. Reich an Interviewmaterial und man kann sich ihrem Schreiben nähern und dazu unbedingt noch mehrere Bücher, Essays und Romane dazu lesen. Großer Fan.
Sie war ja verheiratet mit John Gregory Dunn, mit dem sie auch zusammen Drehbücher geschrieben hat. Und ich glaube, diese Dokumentation ist von seinem Neffen. Mhm. Also die ist von einem Verwandten von ihr, der sie eben auch persönlich gut kannte. Das macht sie vielleicht auch so besonders interessant.
Das merkt man total, genau.
Ja, Konrad, jetzt bist du dran. Ich habe hier schon das Gefühl, ich habe schon viel zu viel geredet. Du bist dran.
Ja, und ich habe zwei Bücher mit. Als erstes habe ich ein Kinderbuch von Katrin Roman. Katrin Roman ist eine ganz tolle Kinderbuchautorin, die seit 2008 Kinderbücher schreibt und auch in Hannover lebt. Beispiele für ihre Titel sind Apfelkuchen und Baklava oder Glückstage unterm Apfelbaum. Die Sternschnuppe hat das Glück, dass die Katrin Roman ihre Premierenlesungen immer bei uns macht, weil sie uns sehr verbunden ist. Und zuletzt waren das die beiden Bücher, über das ich heute sprechen will, Der Geräuschehändler. Das ist 2023 erschienen. Und jetzt in diesem Jahr, Der Geräuschehändler bekommt Post. In diesem Jahr hat sie bei ihrer Buchvorstellung, bei ihrer Premierenlesung in der Sternschnuppe auch noch die Illustratorin, die Jule Wellerdiek, dabei gehabt, die auch selbst Kinderbücher schreibt. Und es war also ein wundervoller Abend. Der Geräuschehändler ist ein Bilderbuch, das für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist. Und es beginnt mit dem Satz: In einer Straße dieser Stadt steht ein Haus, das dir bestimmt noch nicht aufgefallen ist, denn es sieht ganz gewöhnlich aus. Also wir haben es mit einem ganz gewöhnlichen Haus zu tun, in einer x-beliebigen Straße, einer x-beliebigen Stadt. Und der Geräuschehändler selbst, der sieht auch genauso aus, wie man sich einen Geräuschehändler halt vorstellt. Ja, wie ein Geräuschehändler eben aussieht. Der erste Kunde oder die erste Kundin bei ihm ist eine Straßenlaterne. Ja, die Straßenlaterne kommt, weil ihr unendlich langweilig ist und sie nachts fast droht einzuschlafen. Also gehen sie miteinander durch, was so die Straßenlaterne wohl gern hätte. Das sind also beispielsweise Autovorbeigeräusche, Straßenbahnquietschen oder eine Messerspitze Martinshorn. Dann auch ein paar Menschenworte und ein Spritzer Kinderlachen. Leider sind aber die schimpfenden Autofahrer, die sie auch gerne gehabt hätte, die sind geradeaus. Ein weiterer Kunde, ein Gespenst, wünscht sich zum Beispiel Kettenrasseln oder, Katrin, entschuldige, Katzenschreie. Ja. Und das Gespenst bekommt dann eben auch noch ein bisschen Türquietschen umsonst dazu in die Tüte. Und so hilft der Geräuschehändler zum Beispiel einem Regenwurm, einem Trauerkloß und noch vielen anderen. Gegen Schluss des Buchs muss sich allerdings auch der Geräuschehändler jetzt auf den Weg machen, um neue Geräusche zu sammeln. Und so passiert es eben, dass er zusammen mit einem Djinn auf einem fliegenden Teppich eine große Weltgeräuschereise antritt. Und wie es dazu kommt, dass er den Djinn kennenlernt, dass er den fliegenden Teppich benutzen kann, das müsst ihr allerdings jetzt selbst lesen oder noch besser, ihr lest es vor. Das Buch ist so voller Poesie und wunderbarer Ideen, das lässt Platz für neue Ideen, für die eigene Fantasie. Man kann sich mit den Kindern zusammen wunderbare Geschichten ausdenken, wo Geräusche drin vorkommen. Und so macht es Katrin Roman auch, wenn sie bei uns liest. Das Publikum wird dabei aufgefordert, da mitzumachen. Sie bringt Utensilien mit. Ja, sei das jetzt so ein Regenmacher oder eine Blechschachtel mit Nägeln und was weiß ich. Und im Anschluss an die Lesungen gibt's dann auch noch Imbiss und Getränke und dabei gibt's viel Plopp und Zisch und Knack und Knirsch. Also es sind wunderbare Abende in der Sternschnuppe. Und wer das jetzt mitbekommen möchte, wann wir sowas machen, der kann uns zum Beispiel auf Instagram folgen, ja, nämlich unter sternschnuppe.buchhandlung. Da werden dann die Termine alle immer bekannt gegeben. Der Geräuschehändler und der Geräuschehändler bekommt Post, sind beide bei Knesebeck erschienen, kosten jeweils 16 Euro und haben 43 bzw. 48 Seiten. Und wenn ich das richtig sehe, hat Elina auch ein Kinderbuch dabei oder willst du das erst das andere vorstellen?
Ich würde gerne erst das andere vorstellen, aber danach gerne auch über das Kinderbuch sprechen, das ich auch mitgebracht habe. Aber jetzt geht es erstmal um Milica Vucic. Ihr Buch heißt Der tödliche Ausgang von Sportverletzungen. Das ist ein Roman aus dem Serbischen von Rebecca Zeinzinger und jetzt kürzlich bei Tscholnay erschienen. Und irgendwie war ich so darauf vorbereitet, jetzt erstmal darüber zu sprechen, sodass es eigentlich ganz gegensätzlich zu dem ist, was du erzählt hast, Konrad. So ist das ganz schön harte Kost, die ich mitgebracht habe. Überrascht aber auch ein wenig mit humoristischen Stellen. Deswegen hoffe ich, dass es nicht allzu ernst heute in unserem Sommerspezial wird. Worum geht es? Also, es geht um Eva, die ihr Leben eigentlich ganz gut im Griff hat. Sie lebt in Serbien, in einem kleinen Dorf oder eine kleine Stadt, ist nicht näher benannt, geht auch eine erste Ehe ein, bekommt ein Kind, hat einen Job, verdient soweit ihr Geld, ist jetzt zwar nicht die ganz große Liebe, dann trennen sie sich, aber sie bekommt Unterstützung von ihren Eltern und das, wie gesagt, soweit erstmal würde man sagen, okay, das ist eine junge Frau, die hat ihr Leben unter Kontrolle. Dann lernt sie Viktor kennen und Viktor führt letztlich dazu, dass ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt wird. Also sie verliebt sich total in diesen Mann, der als ein sehr attraktiver, großer, wunderbarer Mann anfangs dargestellt wird. Er ist ein Autor, einen näheren anderen, sag ich mal, Brotjob hat er nicht. Das ist schon mal so ein erster Hinweis auf vielleicht das, was kommt. Er schreibt eben immer in den Nachtstunden und darf nicht gestört werden und Eva nimmt Rücksicht und so weiter, denn er ist ja der große Autor, er braucht Ruhe, hat größere Projekte als sie. Sie ist ja nur Sekretärin, hat ja nur ein Kind zu versorgen und so weiter. Genau. Der Roman erzählt eben aus der Innenperspektive Evas, also wir sind sofort in ihren Gedanken irgendwie verstrickt, in folgen eben ihren Gedanken, ihren Taten und bekommen immer wieder diese Situation so mit, was Viktor jetzt schon wieder gemacht hat oder gesagt hat und wie sie so auch darüber denkt. Aber erst einmal, wie sagt man, wird das nicht so aufgebauscht. Es wird irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Sie versucht dem Ganzen so ein bisschen auszuweichen und hat da so auch ihre Methoden. Also wie klar wird, denke ich, ist anfangs alles harmonisch und dann beginnen eben diese Misshandlungen, diese Gewalterfahrungen, die sie erlebt in dieser toxischen Beziehung, die leider sehr realistisch dargestellt werden, weil sie nicht übertrieben dargestellt werden, sondern wirklich sehr nah an dem, was ich glaube, jeder von uns auch schon mal gehört hat von deinem einen oder anderen Bekannten oder Freundin oder Ähnlichem. Das sind kleine Dinge im Alltag, wie jemand, der einem den Mund verbietet, bis zu größeren Schubsereien und Ähnlichem. Ich habe dieses Buch irgendwie in 2 Tagen durchgelesen, weil es einen erstaunlichen Sog hat. Sprachlich ist es wirklich ganz toll und erstaunlicherweise auch in gewisserlei Hinsicht unterhaltsam. Das liegt daran, dass Eva einfach eine total clevere Frau ist und so einen schwarzen Humor irgendwie hat. Also um diesen Situationen, die ich eben beschrieben habe, auch zu entkommen, googelt sie die verrücktesten Dinge. Und dann sitzt sie irgendwie in der Badewanne, um sich eben vielleicht zu beruhigen oder einer Situation irgendwie ja, so auch gedanklich zu entkommen und googelt dann so Dinge wie, okay, wer ist eigentlich schon in der Badewanne gestorben? Wie stirbt man eigentlich in der Badewanne? Oder als er dann anfing, ihr Äußeres zu kritisieren, weil sie so Herpes im Gesicht bekommen hat, was ja schon Warnsignale des Körpers sind, dass hier irgendwas nicht stimmt, auf die sie gar nicht so genau reagiert, googelt sie erstmal Schönheitskorrekturen. Was kann sie da eigentlich machen? Sie möchte sich doch auch mal was Gutes tun und so. Also das irgendwie in einem Ton, der wirklich ja, unterhaltsam ist. Und bei dem Thema will ich gar nicht von Spaß am Lesen wirklich reden, aber man ist irgendwie in dieser Geschichte drin, man fiebert mit Eva mit und hofft einfach, dass sie sich aus dieser Beziehung retten kann. Und kurzum, es hat Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Es ist ein krasses Thema, also alle, die da sehr Probleme mit haben, würde ich sagen, lasst es mal lieber, aber wer sich damit beschäftigen möchte, dann tut es, denn es macht auch Mut. Es macht Mut, es zu zeigen. Trennt euch und ihr schafft es auch alleine, euer Leben zu leben, denn sie ist eigentlich echt eine starke Frau, die es leider einfach den falschen Mann kennengelernt hat. Wie auch in der Widmung der Autorin steht ganz hinten, bedankt sie sich eben ganz besonders bei ihrer Freundin, die nicht näher benannt wird, für das bedingungslose Vertrauen und den Wunsch, ihre Lebensgeschichte mit mir zu teilen. Also die haben, die Autorin Milica Vucevic hat das hier also alles nicht ja, erfunden, sich zusammengereimt, sondern erzählt hier die Geschichte ihrer Freundin. Genau, erschienen bei Tschollnai.
Das ist ja auch ein unheimlich wichtiges Thema. Wir versuchen ja auch in unserem Programm, nicht nur in der Sachbuchreihe, auch in der Belletristik immer wieder so virulente Themen aufzugreifen. Und das Thema Femizid ist nun mal so präsent oder wird langsam ins Licht oder zu Gehör gebracht, in die Öffentlichkeit gebracht, wenn man überlegt, dass allein in Deutschland an jedem dritten Tag eine Frau umgebracht wird von einem Partner oder ehemaligen Partner, ist das ja eigentlich eine Problemlage, wo noch ganz anders Alarm geschlagen werden müsste. Und es ist erstaunlich, dass, ja, dass das auch jetzt erst immer wieder diskutiert wird. Und das ist ja toll, dass es Bücher dazu gibt, die man dann auch noch gerne liest. Und ohne, dass sie jetzt reißerisch wären, sondern auf der Seite derjenigen, dass man auch mal versteht, wie passiert sowas überhaupt. Ne? Genau. Von außen denken wir oft, ja, das würde mir doch nicht passieren. Aber dieses also wenn jemand diesen schleichenden Prozess so gut schildert und dieses immer wieder nachgeben, das ist natürlich auch eine besondere literarische Leistung.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das Ganze eskaliert dann am Ende. Er schafft es, sie zu überreden, nach Deutschland zu ziehen. Auch, dass sie erstmal ihr Kind, den Mario, bei den Eltern lassen. Und hier, so gesehen, in Deutschland eskaliert dann nochmal alles, weil natürlich ihr ganzes Umfeld auf einmal eingebrochen ist. Und das kann man sich natürlich auch denken, wie schwierig das dann eben für Eva ist, sich zurechtzufinden. Und trotz dessen schafft sie es. Also sie schafft ihr eigenes Leben, sie schafft ihr eigenes Geld zu verdienen. Sie ist eigentlich diejenige, die die Macht hat. Sie hat das Geld, sie schafft es, die Wohnung in Ordnung zu bringen, sie hat Freunde darüber hinaus, Kontakte. Das ist ja das Absurde irgendwie auch an dieser Geschichte. Denn Victor hat eigentlich gar nichts, außer sein Schreiben und sie, Eva, als direkte Ansprechperson, die er einfach immer nur niedermachen kann. Und natürlich kommen dann wieder die Komplimente und das Entschuldigen und so weiter, aber genau, ein wichtiges Thema und ein starker Roman zu diesem Thema.
Ja, Friede, du hast auch ein zweites Buch dabei.
Ich habe auch ein zweites Buch dabei und ich finde es interessant, also ich lese ja auch besonders gerne Geschichten von Heimat und Fremde und über Sprache und gerade so, wie Elina sagt, Menschen, die neu in Deutschland sind und wie die sich hier so zurechtfinden und so weiter. Das Buch, was ich jetzt hier mitgebracht habe, das heißt Ein Mensch fällt aus Deutschland von Konrad Merz und ist bei Fischer wiederentdeckt worden, auch in diesem Frühjahr. Ist zuerst erschienen 1936 beim Exilverlag Querido in Amsterdam. Und da geht es auch um so einen Neuanfang oder beziehungsweise das Klarkommen in einer fremden Umgebung. Aber es geht halt um einen jungen Mann, gar nicht so ein politischer Mensch, der einem Freund beigestanden ist, der sich gegen die noch ganz frische nationalsozialistische Regierung ausgesprochen hat und weg musste. Und Konrad Merz ist ein Pseudonym auch für den Autor Kurt Lehmann, der selbst aus einer jüdischen Familie kommt und auch nach Holland gegangen ist, so wie der Mensch in diesem Buch. Und diese Geschichte spielt Ende 1933 und 1934. Der junge Mann fällt aus Deutschland, er geht nicht weg aktiv, sondern er fällt aus Deutschland, er muss weg und versucht sich in den Niederlanden durchzuschlagen, behauptet sich irgendwie, schlägt sich mit Gelegenheitsarbeiten durch, ist wirklich ganz am Boden, schläft in irgendwelchen Pensionen unter den Betten von anderen Menschen, stürzt, wird irgendwie von einer Ärztin behandelt, mit der eine Affäre anfängt, aber sein Herz hängt an einer jungen Frau, die in Deutschland geblieben ist. Und dann kommen ganz viele Parallelen zu dem Buch, von dem ich euch eben erzählt habe. Es ist auch eine Geschichte, die sehr stark so mit dieser Illusion und Desillusion spielt. Es ist sprachlich sehr inkonsistent. Teilweise ist es urkomisch und dann wieder sehr bedrückend, manchmal sehr sachlich und dann wieder total verspielt. Und es spiegelt praktisch bis in die Sprache rein die Zerrissenheit und Unsicherheit des Protagonisten und seiner Lage. Genau. Der Mensch ist halt so, wie man heute vielleicht sagen würde, total lost und versucht klarzukommen. Und ich hatte ja zu dem Haffner gesagt, es ist so erstaunlich, dass wir uns immer vorstellen, was wir alles heute schon wissen. Und hier finde ich es noch mal eindringlicher irgendwie, weil der Text geschrieben ist aus der Situation raus. Also es wird auch, ja, der Roman wird auch gehandelt sozusagen als der erste Exilroman überhaupt.
Friede, danke für diesen zweiten Buchtipp. Es ist ja vielleicht gar nicht von ungefähr, dass wir hier doch relativ viele Bücher haben, die schon länger auf dem Markt sind oder wieder aufgelegt wurden oder vor Jahrzehnten geschrieben und jetzt zum ersten Mal erscheinen, weil das ist ja auch immer so ein bisschen ein Querschnitt durch die Saison, was auch gerade im Schwange ist. Und ich glaube, aus guten Gründen blickt man zur Zeit auch durchaus mal zurück. Und ein Anlass war da auch oder ist auch der 150. Geburtstag von Thomas Mann. Und ich renne hier offene Türen ein oder trage eben die besagten Eulen nach Athen, weil ich habe mitgebracht die Biografie Thomas Mann, ein Leben von Tilman Lahme. Eigentlich machen wir ja nie Tipps über Bücher, die wir schon längst hier vorgestellt haben, aber aus den genannten Gründen habe ich es heute nochmal eingepackt und weil es mir auch so ausgesprochen gut gefallen hat. Ich darf mich hier sicher outen, dass ich Literaturhaus hin oder her, jetzt nicht so eine völlige Thomas-Mann-Adeptin war und bei der Fülle von Publikationen auch über ihn und seinem Werk immer nur kleine Happen vergleichsweise bei dem, was da erschienen ist, mal wahrgenommen habe, gelesen habe. Und mir ging es hier, ich kann hier ganz Berufene zitieren, nämlich Daniel Kehlmann hat eine sehr schöne Rezension in der Zeit geschrieben und sagt eben auch, wer nur ein einziges Buch über Thomas Mann lesen möchte, sollte das auswählen und wer gar keins über Thomas Mann lesen möchte, der soll sich das nochmal gut überlegen, weil es gab natürlich bei diesem Buch auch Gegenwind. Tilman Lahme hat das damit, genau wie schon mit seinem Buch Die Manns, auf die Bestsellerliste im Sachbuchbereich geschafft, wenn man es so nennen will. Es war ja nicht sein höchstes Ziel, sonst wäre das Buch nicht so gut geworden. Aber ich finde, er hat eben auch einen ganz glänzenden Stil. Man kann das wunderbar lesen. Und das ist so, wie du vorhin gesagt hast, Elina, es ist ja auch ein ernstes Thema, nicht ganz so tragisch jetzt bei dir. Es ist auch im, ja, im Sachbuchbereich etwas mit mehr Abstand geschildert. Aber es ist alles wirklich überhaupt nicht witzig. Aber man liest es so weg, und trotzdem es über 500 Seiten hat, in denen allerdings auch 100 Abbildungen sind. Und ich bin auch wirklich dem DTV-Verlag dankbar, dass es so, dass er so ein schönes, wertiges Papier genommen hat, dass also die Abbildungen nicht durchschlagen. Deswegen sieht das Buch auch noch dicker aus, als es eigentlich ist. Also Tilman Lame, Thomas Mann, ein Leben. Tilman Lame hat hier eben das Leben von Thomas Mann unter dem Aspekt beleuchtet, seiner Selbsterkenntnis über seine Homosexualität, die er zeitgemäß als krankhaft begriffen hat, als degenerative Hirnerkrankung oder so ähnlich. Heute schütteln wir darüber den Kopf. Aber zu seiner Zeit, man darf nicht vergessen, dass er ja eben vor 150 Jahren geboren wurde, war das die gängige wissenschaftliche Meinung. Und er hat Zeit seines Lebens versucht, auch wenn er dann später zu anderen Erkenntnissen noch gekommen ist, dies irgendwie in sich zu bekämpfen. Das müssen wir auch alles gar nicht wissen, wenn das nicht so enorm Einfluss, also nicht die Homosexualität als solche, sondern sein Ringen um seine Integrität und um ein anerkanntes Leben so einen großen Einfluss auf sein Werk gefunden hätte. Und das ist also wirklich hochinteressant. Keineswegs setzt da Tilman Lame, wie mancher ihm vorwirft, sozusagen die Sexualitätsbrille auf oder Geschlechterbrille und schaut alles unter diesem Aspekt an, sondern es ist viel mehr. Und ich finde doch, ich war doch sehr erschüttert auch, muss ich sagen, in welchen Nöten sich dieser, ja, interessante, große, anerkannte Autor befunden hat seit seines Lebens und wie er ja selber gesagt hat, er dann Möglichkeiten fand, nämlich diskrete Formen und Masken von dem zu erzählen, wie er das Leben sieht. Also nochmal, wie gesagt, es ist schon ein Bestseller, aber ich möchte es nochmal empfehlen, gerade wenn man jetzt eben etwas Zeit hat, vielleicht Ferien hat, diese hochinteressante Biografie von Tilman Lame über Thomas Mann zu lesen. Das wäre jetzt mal ein Tipp aus dem Sachbuchbereich. Und Sophie, du hast noch sowas ganz Schmales dabei, sehe ich gerade.
Ja, so ein bisschen schmaler. Auch kein neu erschienener Titel, sondern von 2020, nämlich der zweite Gedichtband von Zahi Shadan habe ich mitgebracht. Antenne heißt er, nachdem er 2015 schon Warum ich nicht im Netz bin veröffentlicht hat. Beides im Surkamp Verlag und beide Gedichte erstmalig auf Deutsch. Zahi Shadan, ich glaube, ich brauche ihn nicht vorstellen, eigentlich kennen ihn alle. Also letztes Jahr 50 Jahre alt geworden, so mittlerweile so ein bisschen was wie der moderne ukrainische Nationaldichter, der auch mit seiner Punk-Rock-Band sehr bekannt im ganzen Land ist und der bekannteste, auch in, also vor allem in Deutschland, der bekannteste moderne ukrainische Schriftsteller, Dichter ist und aber eben auch im Land sehr verehrt wird und immer wieder kostenlose Konzerte für die ganze Stadtbevölkerung gibt, vor allem eben in Kharkiv, wo er auch aufgewachsen ist und dort sowieso der Stadtheld Nummer eins. Diese Gedichte sind, wie ich eben gesagt habe, 2020 erschienen und sie behandeln den Krieg, wo wir spätestens seit ein paar Jahren wissen, dass er eben nicht im Februar angefangen hat, sondern eigentlich schon nachdem Putin die Krim bekommen hat, ohne dass große Kämpfe in der europäischen Öffentlichkeit passiert sind, eben dort schon angefangen hat. Also Shadan ist in Luhansk geboren, also in der Stadt, die auch dann eben heute die Ostukraine ist, die mittlerweile so getan wird, als wäre das Russland schon längst. Und sein Roman Internat, den ich auch sehr empfehlen kann, beschreibt diese Situation, wo schon Krieg in dem einen Teil des Landes ist, bevor er sich dann in den ganzen Teil ausweitet. Also diese Gedichte von 2020 sind zwar hintergründig so ein bisschen beschattet vom Krieg, aber es geht nicht ausschließlich um Krieg in ihnen. Und das ist die große Stärke. Er hat sowieso soweit ich das beurteilen kann, wahnsinnig gut übersetzt von Claudia Date, hat einen ganz eigenen Ton, der lakonisch bisweilen ist, der nüchtern ist, der aber nie Emotionalität vermisst, der nie die Tiefgründigkeit von Dingen aufgibt zugunsten der Nüchternheit und hat nicht nur für dieses Buch, sondern auch für seine vielen anderen Bücher 2022 dann auch den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Also ich würde dann jetzt einfach eins vorlesen, auch wenn das vielleicht ein bisschen konservativ ist, aber ich tue mir immer sehr schwer, über Gedichte zu sprechen. Und ich finde, dann kann man so ein bisschen einen Eindruck von dem Sound gewinnen. Wie oft musstest du hören, wie Dichter ihre Liebe gestehen? Wie oft musstest du sehen, wie Frauen ihnen lauschen? So lauscht man Predigern oder Patienten. Auf Straßen und Lesungen, in Anwesenheit des Laufpublikums, in Anwesenheit von uns allen, denen, die nicht viel halten von Dichtung und Liebe. Es gibt ja so gut wie keine Dichtung mehr, keine Worte, auf die man bei einem Streit einschlagen könnte, wie auf Möbel in einem Motel. Es gibt so gut wie keine Dichter mehr, deren Verse dir einfallen, wenn du in einem Flugzeug erwachst, das zur Notlandung ansetzt. Was ist noch geblieben? Diese beiden dort, unterm Himmel des letzten Wintertages, unterm Schnee und dem Schutz der Dämonen. Sie gestehen sich ihre Liebe und streiten. Eine Dichtung der Drohungen entsteht, eine Dichtung der Zärtlichkeit entsteht. Wie Getreidesilos brennen die Herzen, die Welten der Mietwohnungen kippen. Gut, dass keiner von ihnen Gedichte schreibt. Gut, dass sich nicht alles auf der Welt in Reime fassen lässt. Also ein schmaler Gedichtband bei Suhrkamp erschien, 141 Seiten für 14 Euro, der zwar den Krieg immer bei sich trägt, weil man den Krieg nicht ablegen kann, wenn er da ist, aber der trotzdem nicht ausschließlich vom Krieg erzählt und der von Menschen, ganz viel von Menschen erzählt, ganz viel von Alltag von Menschen und eine gute Erinnerung, dass es Dichtung gibt und eine gute Erinnerung, dass im Herzen von Europa immer noch Krieg ist. Ich glaube, das vergessen viele.
Ja, vielen Dank, Sophie. Sedan hat 22 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen. Und ich fand in dem Gedicht, was du gelesen hast, spüren wir auch ein Quäntchen Ironie. Ne? Wenn die Dichter Fall, ja, den Frauen immer ihre, ja, von ihrer Liebe sprechen,
also er ist auch,
und die immer zuhören müssen.
Wenn man Interviews von ihm sieht, das ist jetzt neulich, glaube ich, erst bei Titel Thesen Temperamente, ein Interview auch mit ihm oder ein Bericht über ihn. Er macht auch so ein Frontradio, er hat sich freiwillig auch gemeldet, also hat die Grundausbildung gemacht, Soldat geworden und macht so ein Frontradio, das auch wahnsinnig witzig ist und wo er auch wahnsinnig viel Literatur liest. Also er ist ein sehr lustiger Typ und ein sehr resoluter Mensch, glaube ich, was ihn besonders, als wenn man das große Wort benutzen will, Dichter auszeichnet.
Ja, und wir springen hier in unserem Sommerpodcast hin und her und kommen jetzt nochmal zu dir, Konrad. Du hast wieder ein ganz dickes Buch, sehe ich da liegen, und eine völlig andere Geschichte wieder.
Gar nicht so anders, weil ich wollte nur einen Satz zu Sophies Auswahl sagen, zu Patricia Highsmith und so, Grand Dame des angelsächsischen Krimis, so zerlesen wie dein Exemplar aussieht, das tun bei mir zum Beispiel die Bücher von Raymond Chandler, ja, der Gottvater des amerikanischen Krimis, weil du vorhin ja auch Humphrey Bogart erwähnt hast und so weiter. Also hätte ich auch gerne mitgebracht. Ich hätte auch noch ein paar andere Alternativen gehabt jetzt zu meinem zweiten Buch. Ich hätte gern zum Beispiel nochmal vorgestellt James von Percival Everett, das ja auch schon ein bisschen älter ist, aber das jetzt gerade erst den Booker-Preis gekriegt hat. Dann natürlich großartig Wackelkontakt, ja, von Wolf Haas, war auch eins meiner Lieblingsbücher der Saison, oder auch Hier draußen von Martina Behm, das ist jetzt weniger bekannt, aber auch ein großartiges Buch. Ich habe mich aber für eins entschieden, das Obama 2024 auch auf seiner Sommerleseliste hatte, nämlich Liz Moore, der Gott des Waldes. Jetzt war es so, dass letzte Woche ja diese euer tolles Format der Anschnitt war und da hat Jan Ehlert dieses Buch auch vorgestellt. Aber ich hoffe jetzt, dass doch einige von den Zuhörern dabei sind, die es noch nicht beim Anschnitt waren und es noch nicht gehört haben. Es hieß immer, der ist ein Page-Turner, liest sich so weg und so weiter. Und ich habe tatsächlich erstmal den Fehler gemacht, dass ich angefangen habe, das zu lesen, abends im Bett, als ich schon reichlich müde war. Hab dann ein Kapitel gelesen, und die Kapitel beschränken sich zum Teil nur auf ein, zwei Seiten. Dann am nächsten Tag wieder, am übernächsten Tag wieder, und dann nach dem dritten Tag wusste ich dann eigentlich nicht mehr, wer ist, und habe gedacht, nee, so geht es nicht, es muss irgendwas dran sein. Unser Verlagsvertreter hatte mir das so ans Herz gelegt und habe nochmal von vorne angefangen, nicht todmüde, sondern bei klarem Sinnen. Und dann hat es mich gepackt. Und es war tatsächlich so, ab dann habe ich es weggesuchtet und habe also wirklich die Nacht zum Tag gemacht, um einfach weiter zu kommen. Ganz kurz zur Handlung. Das Buch steigt ein 1975 und spielt in einer Gegend in dem US-Bundesstaat New York. Ich weiß nicht, ob der Name allgemein bekannt ist, die Adirondacks. Sagt das jemanden von euch irgendetwas? Ja, also Daniel nickt heftig. Adirondacks, das ist tatsächlich ein riesengroßes Naturschutzgebiet im Staat New York. Es gibt auch einen sogenannten Adirondack-Stuhl, vielleicht hat den schon mal jemand gesehen. Ich kannte es nicht, ich habe beides erstmal gegoogelt, fand es unheimlich spannend, da ein bisschen was drüber zu lesen. Und in diesen Adirondacks, das ist also, findet ein Feriencamp statt, in dem die Kinder wohlhabender Eltern aus den New England-Staaten ihre Ferien verbringen, inklusive von sogenannten Survival-Trips. Und wir lernen also ganz schnell, bei diesen Survival-Trips müssen sich die Kinder auch einprägen, wenn sie sich mal verlaufen in den Wäldern, denn die Wälder sind gefährlich, dann hier heißt es immer, setz dich hin und schrei. Das ist eine ganz wichtige Regel, die Kinder verinnerlichen müssen. Und in diesem Feriencamp ist eines Tages das Bett von Barbara, ein 13-jähriges Mädchen, eine Teilnehmerin an diesem Feriencamp, ist leer. Jetzt ist das Besondere daran, dass die Barbara fehlt, ist, dass es sich um die Tochter von Alice und Peter van Laar handelt. Das sind beides Großgrundbesitzer in diesen Adirondacks und auch die Ausrichter von dem Feriencamp. Es setzt natürlich eine riesen Suchaktion ein mit allem, was die Nachbarschaft und der Staat zu bieten hat. Und die ganze Geschichte wird aus Sicht der Beteiligten, überwiegend allerdings der beteiligten Frauen, wird geschildert aus der Sicht dieser Protagonistinnen und spielt in verschiedenen Zeitebenen. Denn es ist so, dass 14 Jahre vor dem Verschwinden von der Barbara schon ein Kind dieser Van Laars verschwunden ist. Und jetzt merke auf, also es handelt sich, ich sagte schon, wir setzen 1975 ein, die Geschichte spielt aber auch in den 60er Jahren, in den 50er Jahren, und es ist wahnsinnig hilfreich, dass ein Zeitstrahl über jedem Kapitel einem zeigt, wo man sich gerade befindet. Die Kapitel selbst sind ganz kurz gehalten und enden immer mit einem Cliffhanger. Und auf die Art und Weise entwickelt diese ganze Geschichte einen enormen Drive und sorgt dafür, dass die Figuren sehr, sehr plastisch heraustreten. Mir ist es sogar hin und wieder passiert, dass ich gedacht habe, warum macht jetzt der oder die sowas, und oder warum verhalten sich die jetzt so? Und es war geradezu so, als ob die Autorin mich gehört hätte und dann immer dieses Kapitel so geschrieben hat, dass ich verstanden habe, ja klar, aufgrund der gesellschaftlichen Umstände oder persönlichen Umstände musste sich die Person ja eigentlich so verhalten. Jetzt hat Katrin ja vorhin gesagt, dass der Krimi auch ein Gesellschafts... wie hast du gesagt?
Krimi ein Gesellschaftsroman.
Ist ein Gesellschaftsroman. Mhm. Könnte man auch umdrehen, denn bei dem Buch handelt es sich um einen Gesellschaftsroman aus meiner Sicht, der aber als Krimi gehandelt wird. Also viele sagen, es steht auch auf dem Titelblatt, Thriller steht drauf, aber das, glaube ich, wird dem Buch nicht gerecht. Wenn es jetzt nur um das Verschwinden von zwei Kindern auf 590 Seiten ginge, das wäre zu viel des Guten. Aber dadurch, dass eben diese Themen wie Gleichberechtigung, wie gesagt, wir befinden uns in den 50er, 60er und 70er Jahren in den USA, Gleichberechtigung, Feminismus, Klassismus spielen eine große Rolle, so wichtig sind, liest sich das Buch einfach ganz fantastisch weg. Und eine von diesen eine meiner Lieblingsfiguren von den handelnden Frauen ist eine junge Polizistin, Juditha, die 26 Jahre alt, hat ein bisschen Karriere gemacht. Um die ganze Situation ein bisschen zu veranschaulichen, muss man sich vorstellen, sie kommt in das Haus der Van Lars, ja, und muss auf Toilette, traut sich aber nicht aufgrund der gesellschaftlichen Unterschiede danach zu fragen, wo die Toilette ist, obwohl sie in diesem Haus Ermittlungen durchführt. Es wird die Kaste der mächtigen Männer und einflussreichen Familien dargestellt, die untereinander sehr gut vernetzt ist, die Macht ausüben und auf die Art und Weise Emanzipation und demokratische Bestrebungen zurückdrängen. Die ortsansässige Bevölkerung, die darf zwar zu Diensten sein, hat aber sonst überhaupt nichts zu sagen. Nach 500 Seiten aufgebauter Spannung bleibt die Pointe am Schluss, was mit diesen beiden Kindern passiert ist. Wer eventuell für ein Verbrechen, an einem Verbrechen schuldig ist und so weiter. Die Pointe bleibt ein bisschen hinter der aufgebauten Spannung zurück. Aber aufgrund der handelnden Personen ist es konsequent. Musste so kommen, wie es kommt. Ich warte im Moment eigentlich darauf, dass das demnächst verfilmt wird. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aufgrund dieser kurzen Plots, aufgrund dieser Art zu schreiben, bietet sich das geradezu für eine Netflix-Serie an. Ja, das Buch ist bei C.H. Beck erschienen, aus dem Amerikanischen übersetzt von Cornelius Hartz. Das finde ich noch ganz wichtig, das immer dazu zu sagen, weil das Übersetzen auch eine Kunstform für sich ist. Hat 590 Seiten, wie ich schon sagte, und kostet 26 Euro. Und es eignet sich hervorragend für eine Sommerlektüre, weil auch wenn man relativ schnell das durchliest, es ist ein Page-Turner, aber man hat eine Zeit lang was davon.
Ja, danke, Konrad. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass wir keine Werbeeinnahmen von Netflix oder so haben. Ich glaube, das ist der dritte, der zu. Ich habe auch nach wie vor kein Netflix-Abo. Also, aber das noch am Rande. Es ist natürlich so, dass auch gerade da viele Literaturverfilmungen laufen. So ist es halt. Elina, du hast jetzt nochmal wieder was ganz anderes dabei.
Richtig, und zwar die Tiefseetaucherin, das ist ein Kinderbuch, erschienen im Katapult Verlag, schon 2021. Das habe ich hier auf einer unserer tollen Buchlust-Veranstaltungen erworben und gemeinsam mit meinem Sohn natürlich gelesen. Und wir lieben es schon, ich glaube seit 2 Jahren oder so, ist es bei uns wird es immer wieder aus dem Bücherregal gegriffen und ich habe mir gedacht, ach, das ist jetzt der richtige Moment, um auch einmal über die Tiefseetaucherin zu sprechen. Die Illustrationen sind von Iris Ott und es wird als das erste Kinderbuch des Katapults Verlag so beworben. Ist für Kinder von 6 bis 10 Jahren und in dem Klappentext steht so schön für neugierige Kinder. Das hat mir auch ganz gut gefallen und dem würde ich auch zustimmen, denn es geht hier titelgebend um die Tiefsee, die sehr, sehr riesig ist, aber niemand so richtig Bescheid weiß, was eigentlich sich da unten so tummelt. Und das möchte gerne Juli herausfinden, so heißt sie, die könnt ihr hier alle einmal sehen, mit einer Mütze, einer Taucherbrille, Flossen und ansonsten ganz fröhlich schmunzelnd hier auf dem Cover zu sehen. Die macht sich mit ihrem U-Boot-Freund, nicht das jetzt mal Ulf, auf den Weg und möchte eben die tiefsten Stellen des Meeres erforschen. Wir begleiten Juli dann durch die, von der Meeresoberfläche bis ganz tief unten auf 10.994 Meter Tiefe. Das ist dann hier ganz unten im Marianengraben. Ich zeige es euch einmal. Ist auch mal schön, wenn wir Blätterseiten hören.
Immer was. Ich kann ja dazu sagen, da ja uns die Leute nur hören, es ist auch in einem dunkelblau gehalten, die Seiten. Etwas, was ich sonst immer schwierig finde, wenn alles so dunkel ist. Aber das steht natürlich im wunderbaren Kontrast zu diesen hellen, lustigen U-Boot-Scheinwerfern. Das sieht wirklich niedlich aus, dieses U-Boot. Und diesen wunderbaren, auch zum Teil farbigen Wesen, die in der Tiefsee gefunden werden und gesehen werden können.
Genau, also wir alle haben natürlich irgendwie eine Vorstellung davon, was das eigentlich für Wesen sind. Also wen entdeckt sie da eigentlich auf dem Weg? Das sind natürlich blaue Wale, Quallen, aber die alle befinden sich dann doch eher noch näher an der Meeresoberfläche. Und dann irgendwann taucht Juli eben mit Ulf, wie gesagt, unter und sie treffen den Blobfisch. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Schaut mal hier.
Ja. Sieht ein bisschen aus wie Günther Grass eigentlich. Jedenfalls auf dieser Zeichnung. Ich nehme alles zurück und überhaupt das Gegenteil.
Ja, Juli stellt sich eben vor, ich bin ein Mensch und lebe eigentlich über Wasser und so weiter. Und sie fragt, und du? Und er sagt, ich bin ein Blobfisch und bestehe größtenteils aus Gelee. Wenn du mich anfasst, denkst du streichelst einen Wackelpudding. Und all solche Dinge sind unglaublich witzig und gleichzeitig ja eben von Wahrheit erfüllt. Das sind einfach Fachwissen kombiniert mit einer richtig schönen Abenteuergeschichte. Und was noch, also ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Buch eben auch ist, sind nicht nur die Tiere, die sie da entdeckt, sondern eben, dass sie mit Ulf gemeinsam auch eine alte Cola-Dose entdeckt. Also sie dreimal so alt ist wie Juli und ganz tief unten im Meer rumschwimmt. Also mit diesem Buch werden eben Kinder auch dafür sensibilisiert, wie die Meere verschmutzt werden. Was passiert eigentlich mit unserem Müll? Warum hat die Tiefseeassel Bauchweh? Sie hat Plastik verschluckt. Und all das sind einfach wichtige Themen, die an die Kinder mit einer schönen Geschichte herangetragen werden, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, aber eben auch mit harten Fakten. Wenn das Buch richtet sich ja von 6- bis 10-Jährigen, die schon selbst lesen können und auch sich mit diesem Thema schon mehr auseinandersetzen. Auch in der Schule natürlich schon mal das eine oder andere hören zu dem Thema und sich jetzt hier in einer schönen Abenteuergeschichte auch dem Thema widmen können. Also welche Lebewesen leben dort? Was entdecken wir alles da unten? Wie sieht das Gestein aus? Wie ist eigentlich der Boden? Was für Boden finden wir da und eben auch leider, was hat der Menschen alles an Müll hinuntergeworfen. Und die Tiefseetaucherin vom Katapult Verlag.
Katapult hat ja sowieso so auch für Erwachsene auch so viele tolle Sachen, auch immerwährende Kalender, die sehr lustig sind und auch sehr ironisch und kritisch. Und natürlich sieht Günther Grass nicht wie ein Blobfisch aus, wer jetzt den Blobfisch schnell nachschaut. Aber in diesen schönen Illustrationen, als du das aufblätterst, das sah spontan so nach der Mund oder die Mundöffnung des Blobfisches sah nach so einem großen Schnäuzer aus.
Und aber nur der Blobfisch an Land.
An Land, genau. Muss ja an Günther Grass denken. Also da kann man mal sehen, auf was für Assoziationen man kommt, wenn man hier in der Literaturrunde sitzt. Jetzt schaue ich aber auch schon mal ein bisschen, wir sind schon fortgeschritten in der Zeit, haben aber noch zwei Bücher. Friede, du hast auch noch ein drittes dabei.
Ich habe jetzt noch so einen Kurztipp sozusagen, ja, weil ich einfach gedacht habe, ich habe jetzt diese zwei, die ja wirklich, also ich empfehle wirklich sehr diese zwei, die ich vorgestellt habe, Abschied und Ein Mensch fällt aus Deutschland, zusammenzulesen, weil es einfach der Vergleich ist so interessant und dass die so nah aneinander erschienen sind. Das eine, ich habe es vielleicht vergessen zu sagen, Abschied ist bei Hansa erschienen und Ein Mensch fällt aus Deutschland bei Fischer. Da habe ich gedacht, jetzt stelle ich zwei Bücher von Männern aus Publikumsverlagen vor. Was ist los? Muss ich noch ein Buch von einer Frau aus einem unabhängigen Verlag vorstellen? Habe überlegt, was ist das Beste, was ich in diesem Jahr gelesen habe von einer Autorin. Zufälligerweise auch in meinem Lieblingsverlag, Gogols. Von Asta Sigurðardóttir Streichhölzer und das ist übersetzt aus dem Isländischen von Tina Flecken. Das sind Erzählungen aus den 50er und 60er Jahren von einer sehr interessanten Autorin, die teilweise sehr hart sind, sehr feministisch auch. Und teilweise sind dann aber auch wieder so ganz zarte Erzählungen dazwischen. Also wirklich eine große Empfehlung. Das war mein Lieblingsbuch einer Autorin in einem unabhängigen Verlag in diesem Jahr.
Ja, vielen Dank, Friede, für diesen Tipp. Ich habe nämlich auch noch einen dabei, nicht von einer Frau, sondern von einem Mann, aber auch aus einem unabhängigen Verlag, nämlich von Jung und Jung, die auch oft Lyrik verlegen und damit ja auch vertreten. Und es ist ein Mann, der jetzt in oder bei Hamburg lebt, der in Lüneburg gelebt hat und in Winsen an der Luhe geboren ist. Und außer Eckermann weiß ich gar keinen, der in die Literaturgeschichte eingegangen wäre, der in Winsen an der Luhe geboren ist. Und schon dafür gebührt Ulrich Koch eigentlich Anerkennung. Er hat hier aber zum Glück auch 2022 den gut dotierten Lyrikpreis der Stadt Hannover, der von der Sparkasse mitfinanziert wird, bekommen, den Hölty-Preis für Lyrik. Und ich nehme immer wieder gerne Bücher von ihm zur Hand, weil ich auch finde, gerade Gedichte, da kann man es schaffen, wenn man es nicht schafft, jeden Tag ein Gedicht zu lesen, weil einem danach nicht ist, kann man aber zumindest jede Woche vielleicht mal eins lesen. Und das sind ja nicht automatisch sogenannte Coffee-Table-Books, wo man also zur Unterhaltung ein bisschen drin blättert, weil die auch oft sehr gewichtig sind, wie wir vorhin ja schon hören konnten. Aber es gibt einem doch die Möglichkeit, so ein Buch einfach liegen zu haben, es in die Hand zu nehmen und eben mal das Gedicht zu lesen. Und Ulrich Koch ist vielleicht ein Melancholiker, vielleicht hat er auch was Fatalistisches in seinem Sprechen und in seinem lyrischen Ich, aber ich finde es vor allen Dingen auch, hat er doch einen sehr guten Humor. Und er ist, das hat mein lieber und vermisster Freund Michael Braun einmal über ihn geschrieben, er sei also der verlässlichste poetische Chronist alles melancholischen Daseins in der Provinz. Und es kommen bei ihm also auch Buswartehäuschen, Pendlerzüge, Turnhallen und Baggerseen vor in den Gedichten, was sie eben auch sehr greifbar und gegenwärtig machen. Das neue Gedichtbuch heißt Letzte Hilfekurs, also nicht Letzterhilfe oder so, tatsächlich Letzte Hilfekurs. Und es klingt vielleicht erst ein bisschen negativ auch, weil der Tod eine Rolle spielt und das Dasein. Es ist zum Beispiel auch ein Gedicht, ich gucke zur Sophie drin, über eine Drohne, die am Wegrand gefunden wird. Das lese ich jetzt nicht vor, weil das wäre eine zu herbe Stimmung zum Abschluss unseres Sommertipp-Podcasts. Aber ich wollte ganz gerne dieses kurze Gedicht, was auch den schönen Titel Kurze Passion trägt, lesen. Ach so, apropos Titel. Letzte Hilfe Kurs, aber davor, also es sind schon mittlerweile 11 Bücher, glaube ich, von Ulrich Koch erschienen. Die letzten drei hatten diese tollen Titel schon. Ich im Bus im Bauch des Wals oder Selbst in hoher Auflösung. Aber mein absoluter Lieblingstitel von einem seiner Bücher ist genial, finde ich. Das heißt nämlich, dies ist nur der Auszug aus einem viel kürzeren Text. Das fand ich schon so gut, das möchte man dann einfach in die Hand nehmen. Aber jetzt aus dem neuen Gedichtbuch, Letzte Hilfekurs, Kurze Passion. Wechsle das letzte Hemd, geh mit dem Leben fremd, gleich wirst du weggeschwemmt. Wie schmeckt Kreide? Ähnlich wie Seide, Milch wie beide. Versöhne dich mit dem Schönen, lass unter Tränen das Hässliche stöhnen. Schlafe viel und schreibe wenig, Gott ist tot, Gott hab ihn selig. In diesem Sinne vielleicht wünschen wir euch allen, die zugehört haben, zuhören mochten. Wir hatten schwere Kost und leichte Kost, irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall, sage ich mal, auch im Sommer dem Lesen und den Büchern treu bleiben. Und wir sehen uns wieder. Elina, du hast das genaue Datum, ne?
Am 27.08. starten wir in unserer Saison mit Henrik Santow. Darauf freuen wir uns schon sehr.
Treppe aus Papier heißt sein Roman und mit ihm geht's los und dann folgt natürlich ein dichtes Programm bis Weihnachten.
Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Das Hoffest.
Richtig. Ja, das Hoffest gibt es auch.
Mit noch. Anschnitt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das folgt danach. Also wir fangen mit Henrik an und dann kommt das Hoffest, das ist die gemeinsame Saisoneröffnung am Sonntag drauf von Schauspiel, Oper und allen Nachbarinnen und Nachbarn hier im Künstlerhaus, das dann am 31.08. Und dann geht's weiter mit vollem Programm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Einen schönen Sommer.
Einen schönen Sommer.
Tschüss.